Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Guten Tag, hier ist Breitband, heute mit Christine Watti und Christian Grasse.
Also, du weißt schon, ich heiße so nicht mehr, ne? Ich heiße Konradi.
Ach so, stimmt. Das heißt so ein, Entschuldigung, typischer Namensfehler, schlecht recherchiert. Jedenfalls wir beide, Watti und Konradi, sprechen heute in der Sendung mit dem Entwickler Bernhard Pörksen.
Sag mal, was ist denn heute mit dir los, Christine? Er ist nicht Entwickler, er ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler. Also der, Konzentration.
Ja, aber ich meine, der entwickelt sich ja auch was. Also Theorien, Thesen, Haltung. Wir reden also mit dem Kommunikations- und Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und dann noch mit dem Chefredakteur des Magazins Mare.
Okay, diesmal warst du ganz knapp daneben. Es ist Geo. Er ist Chef von Geo.
Ey, was ist denn mit dir aber los? Ich meine, weißt du, wir sind schon on air und diese Klugscheißerei, Entschuldigung an dieser Stelle, ist ein bisschen problematisch. Es hätte sich bestimmt versendet. Man muss nicht darauf so rumreiten, dass ich ein bisschen schlampig in der Vorbereitung war.
Also erstens, es ist unsere letzte Sendung, ja. Vielleicht hat es auch damit zu tun, aber ich bin heute auch dein persönlicher Verifikationsredakteur, falls du das noch nicht gehört hast. Fact-Checker auch genannt, ja. So. Genau damit beschäftigt sich nämlich jetzt auch Google seit neuestem und in den USA und Großbritannien werden jetzt nämlich auch Artikel gekennzeichnet, die auf Fakten überprüft wurden. Und genau darüber, Christine, werden wir heute mal ein bisschen reden bei Breitband.
Okay, vielleicht lerne ich dann ja auch nochmal was auf den letzten Drücker. Jedenfalls wird es eine gute Sendung oder stimmt es auch nicht?
Da hast du jetzt ausnahmsweise mal komplett recht. Es wird nämlich eine sehr gute Sendung, auch mit sehr guter Musik, wie ich finde. Los geht's mit sehr unaufgeregten und für dich auch hoffentlich entspannenden Klängen. Hip-Hop nämlich. Wir hören ADMB mit Masters of the Sun.
Master of the sun, memories falling on concrete. Leaving no behind, now you swear to be my enemy. Victim of your cards, I'm running in the dark, I venture into nothing. To the night, won't you come and hold my hand? Master of the sun, master of the sun.
Topic.
Vorsicht, sehr große Frage. Was ist eigentlich Wahrheit in den Medien, im Internet? Welche Infos stimmen und welche nicht?
Zu diesen grundlegenden Fragen gehört erstens, dass du dazu fragend aus dem Fenster blickst. Vielleicht könntest du das dann nochmal probieren.
Ja, das tue ich jetzt gerade, genau.
Vielleicht noch ein Glas Rotwein.
Habe ich leider nicht.
Und vielleicht auch Kontakt zu unserem Philosophie-Magazin Sein und Streit hier in Deutschlandradio Kultur. Oder es gehört dazu dringend eine Antwort. Medienkompetenz hilft natürlich. Und zwar nicht nur den Reichsbürgern, also bedeutet selbst Infos prüfen und Fakten checken.
Ja, und genau da kommt mal wieder Google ins Spiel. Die haben zumindest erkannt, dass der Bedarf nach Wahrheit im Netz riesig ist. Und deshalb bieten sie jetzt in den USA und auch in Großbritannien ein neues Feature an, Fact Check nämlich.
Und was das genau ist, das erklärt uns Thomas Reintjes.
Bei manchen Artikeln schreibt Google News unter die Überschrift, um welches Genre es sich handelt.
Clinton hat die Nase vorn.
Meinung.
Ticker zur TV-Debatte.
Blog.
Satire ist ein weiteres Genre, das Google ausweisen kann. Hintergrundartikel werden mit dem Label ausführlich gekennzeichnet. Und jetzt gibt es, zumindest in den USA, auch das Label Fact-Check. Damit sollen Artikel gekennzeichnet werden, die mehrere Aussagen, etwa von Politikern, auf ihre Richtigkeit prüfen. Solche Fact-Checking-Sites sind in den USA in den vergangenen Jahren populärer geworden, sagt Jane Elizabeth vom American Press Institute.
In the US news media, the number of fact-checking stories, articles, actually increased by more than 300% between 2008 to 2012.
Ein Anstieg um mehr als 300% zwischen 2008 und 2012 hat sie festgestellt. Während des Präsidentschaftswahlkampfs dürfte die Zahl nochmal deutlich zugenommen haben. Faktenchecks, wohin man klickt. Google selbst checkt die Fakten allerdings nicht. Wer einen Faktencheck-Artikel ins Netz stellt und möchte, dass er bei Google News das neue Fact-Check-Label bekommt, kann das in den HTML-Code seiner Seite schreiben. Ein kurzer Codeschnipsel genügt. Er sagt den Suchrobotern, hier handelt es sich um einen Faktencheck. Die Suchroboter indizieren zwar nur bei Google News angemeldete und freigeschaltete Seiten, aber diese Hürde ist leicht zu nehmen. Ob die Fakten wirklich gründlich geprüft wurden, können die Maschinen von Google nicht wissen. Im Zweifelsfall überprüfen Google-Mitarbeiter anhand eines Kriterienkatalogs, welche Artikel Faktencheck sind und welche nicht. Aber Google arbeitet an Algorithmen, die selbst entscheiden können, wie glaubwürdig eine Aussage ist, wie groß der Wahrheitsgehalt einer Website ist. Ein solcher Algorithmus könnte zum Beispiel auf die Daten von PolitiFact zurückgreifen. Dort prüfen Fact-Checker Aussagen von Politikern und veröffentlichen das Ergebnis nicht nur, sondern speichern es auch in einer Datenbank, erklärt Gründer Bill Adair.
PolitiFact ist eine strukturierte Datenbank. Darin geben wir jedem Statement einen Fingerabdruck. Wenn dieses Statement jetzt in einem Wahlkampfspot wiederholt wird und wir das automatisch abgleichen könnten, stell dir das mal vor.
Du
würdest dir einen Spot ansehen und in unserer App poppt eine Meldung auf, diese Werbung lügt.
It pops up and says, this ad is false.
Noch ist die Technik nicht so weit, aber Startups und Wissenschaftler arbeiten daran, eine Art Lügendetektor fürs Netz zu entwickeln.
Das wäre natürlich schön für dieses Internet, so ein Lügendetektor. Wer dann damit aber auch auffliegt, falls gelogen und betrogen wird, sind natürlich die Medien.
Ja, und genau die sind natürlich, sofern sie seriös sind, dazu auch in der Lage, normalerweise vor Veröffentlichung von Fakten genau diese eben zu überprüfen, denn man kennt ja dieses Sprichwort, doppelt hält besser, und deshalb gibt es natürlich auch diverse Kontrollinstanzen in Redaktionen.
Das Vier-Augen-Prinzip beispielsweise. Mhm. Noch eine Stufe weiter, aber geht zum Beispiel die Redaktion des Magazins Geo und orientiert sich dabei an US-amerikanischen Vorbildern. In der Geo gibt es sogenannte Faktenchecker. Die gibt es auch in anderen wenigen Redaktionen. Und ich habe den Geo-Chef Christoph Kucklick gefragt, was diese Faktenchecker dort eigentlich ganz genau machen.
Wir haben tatsächlich festangestellte Redakteure, wir nennen sie ganz aufregend Verifikationsredakteure, also die, die sich um die Wahrheit kümmern sollen, die nichts anderes machen, als jeden Text, den wir veröffentlichen, zu nehmen und alles, was da drin steht, zu überprüfen. Sind die Namen richtig? Sind die Altersangaben richtig? Sind die Größenlängen etc. Angaben richtig? Aber darüber hinaus dann auch, sind die Studien, auf denen bei uns natürlich viele Berichte beruhen, wissenschaftliche Studien, sind die überhaupt richtig verstanden worden? Statistik zu verstehen ist extrem schwer. Diese Menschen wissen, was können das. Aber auch Plausibilitätseinschätzungen machen die. Oder hat ein Autor extrem einseitige Sachen ausgewählt? Und gibt es da noch einen ganz anderen Bereich, den man eigentlich mit berücksichtigen müsste, um einen wirklich umfassenden, guten Artikel zu schreiben? Das sind die Menschen, das machen unsere Verifikationsredakteure. Und in der Tat, das ist ein großer Luxus, dass wir uns das leisten.
Ich kann mir vorstellen, dass einige Medienkonsumenten bei diesem Fact-Checking-Thema hier in Breitband heute erstaunt die Augenbrauen hochziehen und sagen, was ist denn eigentlich bei euch los? Ist das nicht ein Armutszeugnis, dass man sich tatsächlich darüber unterhalten muss? Denn das gehört doch eigentlich zu den Aufgaben eines guten Journalisten, eben selber überprüfen zu können und sich wirklich nur auf die wahren Fakten zu berufen.
Ja, das könnte man denken. Und wie gesagt, es gibt auch, ich würde sagen, die ganz überwiegende Zahl aller Journalisten, aber versucht da so sauber wie möglich zu arbeiten. Aber es ist auch kein Zufall, dass Nachrichtenagenturen zum Beispiel das Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip eingeführt haben. Immer noch mal jemand anders drauf gucken lassen und sehen, ist das wirklich so? Hat man einen Fehler gemacht? Und wir dürfen nicht vergessen, Journalismus ist als solches strukturell ein extrem fehleranfälliges Gewerbe. Ganz viele Journalisten arbeiten unter Zeitdruck. Sie haben unvollständige Informationen. Es sind unübersichtliche Situationen. Was gilt denn jetzt eigentlich? Journalisten werden gefüttert von interessierten Seiten, die versuchen, eine ganz bestimmte Sicht durchzusetzen. Und am Ende ist es ein Manufakturbetrieb. Jedes Stück Journalismus ist ein Einzelstück von einem einzelnen Menschen in einer ganz bestimmten Situation erstellt. Kein Wunder, das ist fehleranfällig. Das ist keine Autoproduktion, wo über Jahre ein Auto entwickelt wird, dann exakteste Prozesse entwickelt werden. Jeder macht jeden Tag exakt das Gleiche, unterstützt von Maschinen und am Ende gibt es eine riesige Qualitätskontrolle. Das ist Journalismus eben nicht. Von daher passieren dort Fehler, strukturell. Und wir versuchen, und nicht nur wir, sondern viele andere versuchen, diese Fehler so gut es geht zu bekämpfen.
Google möchte da jetzt auch mitmachen bei dieser Fehlerbekämpfungsmaßnahme und gibt dem Internetnutzer dieses Label Fact-Check an die Hand. Was halten Sie von diesem Angebot?
Ich finde, das ist eine Zusatzinformation, die interessant ist. Die ist natürlich als solche auch wiederum nicht so verlässlich, weil man da natürlich nicht weiß, wie gut ist dieser Artikel gefact-checkt, ist da drin alles gefact-checkt worden und von wem. Also insofern, ich finde, es ist eine nette Zutat, aber nicht unbedingt zwingend etwas Verlässliches.
Wir leben ja in postfaktischen Zeiten, in denen wir jetzt über den Fact-Check reden. Selbst Frau Merkel hat dieses Wort neulich benutzt.
Ja, toll, nicht?
Ja, und offenbar, oder da ist ja damit gemeint, das Gefühl zu Situationen und zu Umständen ist im Moment sehr, sehr bedeutsam. Und wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass die objektive Berichterstattung im Journalismus auch erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts sich als journalistische Idee überhaupt durchgesetzt hat, könnte man jetzt ja fragen, ich meine, Fact-Checking klingt schick, aber who cares? Vielleicht ist ja jetzt was anderes angesagt, nämlich mehr außenrum und weniger Fakten.
Naja, journalistische Texte oder Produkte bestehen natürlich nur zu einem wahrscheinlich geringen Teil aus also objektiv einfach zu überprüfenden Fakten, sondern ganz vieles sind Einschätzungsfragen, Gewichtungsfragen. Ich finde immer, das tollste Beispiel ist für mich zum Beispiel Klimawandel. Es gibt einen ganz klaren wissenschaftlichen Konsens, dass menschengemacht sich die Erde ein wenig erwärmt. Das ist unstreitig, bei Wissenschaftlern komplett streitig ist, was bedeutet das eigentlich? Ist das jetzt gefährlich oder nicht? Wird es zu einer Katastrophe führen oder ist es eher etwas, was sozusagen im Rahmen der ganz normalen Schwankungen ist? Darüber wird dann intensiv gestritten. Und diese Streits können wir auch nicht beenden. Da gibt es keinen Fact-Checker, der am Ende sagt, so und so ist es, sondern das sind mühsame, langwierige Prozesse, wie wir uns da sozusagen eine Einschätzung annähern. Und ich habe das Gefühl, darüber reden wir eigentlich heute. Gar nicht so sehr postfaktisch, sondern Einschätzungsfragen sind nochmal viel heißer geworden. Unter anderem auch deswegen, weil das neue Mediensystem, wo jeder mehr oder weniger veröffentlichen kann und jeder sich äußern kann, einfach zu nochmal einer extremen Explosion der Meinungsvielfalt geführt hat. Und darum streiten wir. Wie verarbeiten wir das? Wer hat hier was zu sagen? Wie ist das einzuschätzen? Sodass ich gar nicht, das finde ich den Begriff postfaktisch so ein bisschen irritierend, sondern eher ein viel heißerer Meinungsmarkt, in dem wir uns bewegen. Das haben wir.
Die Fact-Checking-Idee dennoch in diesem Meinungsmarkt ist ja dann in diesem Fall, wie bei Ihnen in der Redaktion, sitzen da wieder Leute, die das verifizieren, was geschrieben wurde und am Ende schüttet man dann hoffentlich richtige Fakten und auch damit eine richtige Haltung in die Welt, an der sich jemand orientieren kann oder eben auch nicht. Glauben Sie daran, dass Fact-Checking aber irgendwann auch einfach komplett von Algorithmen übernommen werden kann? Weil dann wären wir zwar in einer vielleicht wahren journalistischen Welt, aber hätten wieder die Frage mit, wo sind denn die ganzen Meinungsbeiträge von Menschen gemacht, damit wir überhaupt richtig diskutieren können?
Ich glaube, zunehmend werden das Maschinen übernehmen, mehr oder weniger intelligente Maschinen. Das fängt schon an, das gibt es schon, das macht Google noch nicht, obwohl sie es schon ausprobieren. Und man muss ja sagen, wir leben in sozusagen beschleunigten Zeiten. Und es wäre nicht schlecht, wenn Maschinen zum Beispiel sehr schnell in jedem Text überprüfen können, stimmen die Geburtsdaten, stimmen die Zahlen. Das wird passieren. Und ehrlich gesagt, ich habe damit auch kein Problem, weil das hieße nur, dass die Menschen, die Verifikationsredakteure, sich um die kniffligeren Fragen kümmern können. Und das, was wir jetzt im Journalismus ganz langsam sehen, dass mehr oder weniger intelligente Maschinen gewissermaßen mit den Menschen zusammenarbeiten, das wird ja in allen Branchen passieren. Da ist der Journalismus keine Ausnahme. Und wenn das dazu führt, dass Menschen sich um die aufwendigeren, kreativeren Tätigkeiten kümmern können, dann sehe ich da kein Problem.
Vielen Dank, Christoph Kuklick. Er ist Chefredakteur des Magazins Geo und Christine sprach mit ihm vor der Sendung über Verifikationsredakteure, über die Wahrheit im Journalismus und über Algorithmen Zukunft. Viele Fragen und auch viele interessante Antworten, fand ich.
Ja, auch noch mehr, als wir sie jetzt im Radio gehört haben. Eine längere Version dieses Gesprächs inklusive aufregende Details über das Konkurrenzverhältnis von Faktencheckern in einer Redaktion und herkömmlichen Redakteuren, Journalisten, finden Sie auch auf breitband.deutschlandradio.kultur.de. Nämlich ein ganz klein wenig hat Herr Kuklick auch aus dem sogenannten Nähkästchen geplaudert.
Okay. Und wir kommen ja über dieses neue Google-Feature zu den Wahr- und Falsch-Fragen. Und jetzt nehmen wir mal an, es gäbe eine Möglichkeit, tatsächlich allen Infos im Netz so ein Label zu verpassen, wahr oder falsch. Und wir haben uns gefragt, wie würde das eigentlich die Kommunikation im Netz verändern?
Du hast dich das gefragt. Wieder so eine
Rotwein-Frage. Wir als Redaktion auch.
Okay, aber du noch mehr.
Stimmt.
Und du hast diese Frage dann vor der Sendung an Bernhard Pörksen herangetragen. Der ist ja Kommunikations- und Medienwissenschaftler.
Genau, zuerst habe ich aber mit ihm über Medienvertrauen gesprochen. Das hängt nämlich stark auch damit zusammen. Eine weltweite Studie zeigt nämlich aktuell dazu, dass Suchmaschinen mittlerweile größeres Vertrauen genießen als klassische Medien. Und ich wollte von Herrn Pörksen wissen, wie er diese Wahrnehmung einschätzt.
Nun, wir haben eine Tendenz in Richtung einer massiven Medienverdrossenheit, eine Medienverdrossenheit, die sich jetzt nicht mehr nur gegen ein einzelnes Medium oder eine einzelne Institution richtet. Denken Sie an die Anti-Springer-Kampagnen der 60er und 70er Jahre, sondern diese Verdrossenheit ist gleichsam gewandert von der Institution zur Profession des Journalismus insgesamt. Der entgleiste und entfesselte amerikanische Wahlkampf lebt geradezu davon, dass dieser Internet-Troll Donald Trump, der nun versucht, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, nichts anderes tut, als immer wieder darauf hinzuweisen, ja, die Medien sind unehrlich, die Medien starten eine große Manipulation gegen mich, es gibt eine Verschwörung der Medien. Also Medienverdrossenheit ist en vogue, wobei man sehr vorsichtig sein muss. Es gibt auf der einen Seite die kluge, analytische, berechtigte Medienkritik und es gibt eine sich ideologisch radikalisierende Medienskepsis, die von Demagogen ausgenutzt und befeuert wird.
Nun gibt es ja Themen, die sehr umstritten sind. Es gibt so große Lager. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Impfung. Ne? Es gibt Impfgegner und Impfbefürworter. Es gibt Leute, die die Evolutionstheorie vertreten. Andere sind für den Kreationismus. Es gibt Rechtspopulismus, Linkspopulismus. Wenn jetzt Artikel online in Suchmaschinen deklariert werden als wahr, nehmen wir mal an, das wäre so, würde das die Diskussion komplett anders gestalten, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube nicht, denn das Besondere der digitalen Öffentlichkeit ist ja, dass sich jeder nun unabhängig von den Kontextsignalen und den offiziellen Quellen, und die gibt es ja natürlich auch jetzt schon, man kann natürlich unterscheiden, kommt eine Information von der New York Times oder von irgendeiner vollkommen unbekannten Plattform. Die Situation des digitalen Zeitalters sieht ja so aus, dass es sich jeder gleichsam in seine Wirklichkeitsblase hineingoogeln kann. Wir können etwas erleben, was man eine Entfesselung des Bestätigungsdenkens nennen könnte. Nun, wir Menschen sind ja bestätigungssüchtige, im Grunde genommen latent widerspruchsfeindliche Wesen und wir haben nun eine öffentliche Sphäre, die es uns erlaubt, ohne Reibung mit der Agenda der Allgemeinheit, ohne Irritation, ohne Konfrontation womöglich mit anderen, dem widersprechenden Ansichten, uns die Wirklichkeit zusammen zu konstruieren, an die wir eben glauben wollen. Also der Impfgegner, der behauptet, die Studien, dass Impfungen Autismus erzeugten, entsprechend der Wahrheit, kann sich in seine Filterblase und in seine Echokammer zurückziehen. Genauso wie derjenige, der eine ganz andere Auffassung vertritt. Und das ist das große Problem. Ein Medium, das als Medium der Aufklärung gedacht und konzipiert wird, erlaubt es zunehmend, dass sich Einzelwirklichkeiten ohne ein Common Ground, ohne eine gemeinsame Agenda, ohne eine gemeinsame Wahrheitsgrundlage, die Demokratie nun mal braucht, herausbilden.
Glauben Sie denn eigentlich, dass es grundsätzlich überhaupt vorstellbar wäre, dass, vorausgesetzt man würde Unternehmen und Dienste wie Google und Facebook als Infrastrukturdienstleister betrachten, dass die eben ja technisch grundsätzlich die Möglichkeit hätten, in diese Filterblasen hineinzugehen und dort gewisse geteilte Artikel und Informationen zu kennzeichnen als wahr oder falsch?
Nun, wie soll das eigentlich funktionieren und auf welcher Basis soll das funktionieren? Also damit wäre nun ein solcher Dienstleister oder eine solche Plattform endgültig zum Medium geworden, sogar zu einem interventionistischen Medium, das sagt, hier haben wir eine Weltsicht, die uns irgendwie missfällt, die uns stört. Das wäre totaler Paternalismus, also ein Versuch der Bevormundung entlang der eigenen Wirklichkeits- und Wahrheitsüberzeugung.
Aber ich würde gerne nochmal auf diese Kernfrage zurückkommen, inwiefern es auch vielleicht unsere Kommunikation im Netz verändern könnte. Angenommen, der hypothetische Fall, dass zum Beispiel nicht nur Artikel gekennzeichnet werden könnten als checked fact, also wahrheitsüberprüft, sondern vielleicht sogar einzelne kleine Kommunikationen, also Tweets zum Beispiel, Kurznachrichten bei Twitter. Angenommen, das wäre so, dass man wie so eine Art kleinen, unsichtbaren Mann auf der Schulter sitzen hätte, der einem dann sofort, wenn man was sagt, entgegenruft, das ist aber falsch, was du gerade gesagt hast, das auch noch öffentlich geteilt. Also wie würde das unsere Kommunikation verändern, wenn ständig jemand da wäre, der öffentlich kundtut, dass das, was man gerade gesagt hat, wahr oder falsch ist?
Nun, ich glaube, es würde sofort eine Debatte darüber entbrennen, wie wahr ist diese Quellenkennzeichnung. Wir würden sofort darüber debattieren, hat Google das Recht, das zu tun? Hat irgendwer das Recht zu tun? Und auf welcher Grundlage tut er es? Sehen Sie, diejenigen, die nun etwas glauben wollen, würden Mittel und Wege finden. Und genau das erleben wir ja in der gegenwärtigen Form von Öffentlichkeit. Würden Mittel und Wege finden, diese Wahrheitskennzeichnung wieder zu diskreditieren und abzuwehren und sie als Teil einer großen Verschwörung oder eines Manipulationszusammenhangs zu charakterisieren. Aber was ich daran sehr interessant finde, ist, dass wir natürlich als Gesellschaft uns darüber verständigen müssen, was ist glaubwürdig, was ist verlässlich, was ist wahr. Wir brauchen natürlich gleichsam in den entbündelten Informationswelten der Gegenwart so etwas wie Kontext oder Kontextsignale. Vielleicht nicht so einen Wahrheitsstempel, aber doch so ein Quellenbewusstsein. Und das halte ich für sehr interessant mit Blick auf die gegenwärtige Entwicklung und die momentanen Vorschläge.
Aber wie könnte die denn geführt werden, wenn, wie Sie sagen, immer mehr Filterblasen entstehen, aus denen sich Leute gar nicht mehr herausbewegen und eigentlich immer nur noch ihre eigene Meinung gespiegelt und verstärkt reflektiert bekommen?
Ich glaube tatsächlich, das ist eine noch große unverstandene Bildungsherausforderung dieser Gesellschaft, die wir überhaupt noch nicht begriffen haben. Diese Diskussion müsste nicht von einzelnen Online-Mächten, publizistischen Großmächten, Gatekeeper neuen Typs geführt werden, sondern sie müsste in den Schulen und in den Hochschulen geführt werden. Natürlich brauchen wir längst ein eigenes Schulfach der digitalen Herausforderung, dieser großen und großartigen Revolution gerecht wird. Ich habe mal vorgeschlagen, dieses Fach digitale Ökologie zu nennen, einfach um zu zeigen, ja, wir haben hier ein hochvernetztes System und es geht eigentlich um den Schutz der kognitiven Innenwelt mit Blick auf die eigene Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Aber es geht auch um den Schutz der öffentlichen Außenwelt. Und wir müssen uns in den geschützten Räumen der Bildungsanstalten des Landes darüber verständigen. Es reicht nicht, noch ein paar Medienkompetenzseminare zu machen. Es reicht nicht, diese Fragen rein technisch zu definieren, sondern wir müssen sie ethisch, moralisch, informationstechnisch und philosophisch begreifen.
Auf so vielen Ebenen. Das war der Kommunikations- und Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen über wahr und falsch. Das ganze Gespräch finden Sie auch online unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dort gibt es wie immer auch Musik. Im Hintergrund läuft sie schon. AM Architect, ein Duo für elektronische Tanzmusik der etwas sanfteren Art. Die beiden Texaner haben kürzlich eine Gratis-EP veröffentlicht. Auf Innerversible tummeln sich 6 Stücke mit kollagierten Hip-Hop- und Elektro-Sounds. Und davon oder daraus hören wir Twin Huey.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit unserer Kollegin Theresa Sickert. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Gestern hat die Bundesregierung ihre BND-Reform durchs Parlament gebracht und damit wollen wir anfangen. Der deutsche Auslandsgeheimdienst brauchte dringend eine Reform, denn seit den Leaks von Edward Snowden war klar, der BND hatte mit seinen Schnüffelaktivitäten maßlos die Grenzen überschritten. Jetzt ist dieses Gesetz verabschiedet, aber Besserung ist trotzdem nicht in Sicht. Woran liegt es denn?
Ja, das liegt daran, dass mit dem Gesetz der BND nicht etwa in seine Schranken gewiesen wurde, sondern man hat damit im Nachhinein eine Reihe an einst rechtswidrigen Maßnahmen legalisiert. Und so wird es dem BND, der ein Auslandsgeheimdienst ist, künftig auch erlaubt sein, im Inland abzuhören. Und dabei geht es dann nicht nur um einzelne Leitungen, sondern um ganze Telekommunikationsnetze. Also alles, was durch die Leitung der Telekom läuft und durch den weltweit größten Datenknoten in Frankfurt, den D-Kix. Und da laufen natürlich dann auch Daten von Deutschen an, die sollen zwar herausgefiltert werden, allerdings ist es so, dass man technisch gar nicht zuverlässig bestimmen kann, wer deutscher Staatsangehöriger ist und wer eben nicht. Und abgesehen davon trifft diese Datensammelwut dann auch ausländische Journalisten und Juristen. Drei UN-Sonderberichterstatter, die kamen auch schon vor der Verabschiedung zu dem Schluss, dass das BND-Gesetz deshalb auch internationale Menschenrechtsstandards verletzt. Mit dieser kritischen Haltung sind sie auch nicht alleine. Auch andere NGOs, Juristen, Oppositionspolitiker haben das Gesetz als verfassungswidrig erklärt.
Das klingt natürlich jetzt schon sehr stark nach Protest. Auch am Donnerstag und Freitag hatte ein Bündnis aus Bürger- und Menschenrechtsaktivisten gegen das Gesetz zu protestieren aufgerufen. Wie stark war da die Beteiligung?
Also das Bündnis für die Protestkundgebung am Donnerstag war gar nicht mal so klein. Also dazu gehörten die Netzaktivistin Katharina Nokun, Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, Netzwerkrecherche, der Verein Digitale Gesellschaft, der Deutsche Journalistenverband und auch der Deutsche Anwaltverein. Aber die Teilnahme war leider etwas verhalten. Also etwa 100 Leute haben sich versammelt vor dem Brandenburger Tor. Mit im Gepäck hatten sie allerdings 20.000 Unterschriften aus 3 Petitionen, die übrigens niemand von CDU und SPD entgegennehmen wollte. Am Freitag gab es dann noch eine weitere Protestveranstaltung vom Verein Digital Courage. Und dort haben die Aktivisten Fotos von Gegnern des Gesetzes aufgestellt, auf so kleinen weißen Pappfiguren, 1200 Stück insgesamt. Also da mussten Leute Fotos einschicken, haben ihr Köpfchen dann auf diese Figuren drauf bekommen und die standen dann eben vom Bundestag.
Wir neigen ja in den Medienmeinungen immer dazu, Meldungen abzuschließen mit dem Satz, darüber werden wir sicherlich noch weiter berichten, aber wahrscheinlich ist es auch an dieser Stelle so. Wir kommen aber zu einer aktuellen Geschichte, die vielleicht auch manche von Ihnen, den Breitbandhörern und Hörerinnen, betroffen hat. Viele haben nämlich gestern zeitweise nicht auf ihren Amazon oder ihren PayPal oder Netflix-Account zugreifen können. Grund dafür scheint eine groß angelegte DDoS-Attacke gewesen zu sein, also ein Angriff, bei dem viele Computer viele Anfragen an einen Online-Dienst senden und das System dann zusammenbricht. Theresa, weiß man schon, wer dahinter steckt?
Also das wird noch untersucht, aber von der Attacke waren halt sehr, sehr viele amerikanische Internetdienste betroffen und deswegen hat sich sogar das Heimatschutzministerium der USA nach Information der DPA eingeschaltet. Und dass so viele Unternehmen betroffen waren, das liegt daran, dass eine Firma der Provider für die DNS-Systeme von Twitter, Amazon, Netflix und Co. ist. Und die DNS-Infrastruktur dieser Firma war eben Ziel dieses Angriffs. Und unter DNS versteht man Domain Name System. Dabei geht es darum, dass die Domain, wie zum Beispiel breitband.deutschlandradiokultur.de, in eine IP-Adresse umgewandelt wird und dann landet man tatsächlich eben auch am Ziel, also der entsprechenden Seite. Und der Security-Journalist Brian Krebs spekuliert, dass diese Attacke sogar schon angekündigt gewesen sein könnte. Angeblich hat nämlich viele große Unternehmen eine Erpressernachricht im Vorfeld bekommen und Krebs vermutet, dass für den Angriff ein Netzwerk aus 1 Million Internet of Things-Geräten benutzt wurde. Wahrscheinlich sind das internetfähige Kameras, Router und auch Drucker. Und die gute Nachricht ist, mittlerweile laufen diese ganzen Services wieder. Aber erstmal könnte man sagen, denn wenn man den Foren glaubt, da geistern so einige Gerüchte rum, dass das nicht der letzte Angriff gewesen sein wird.
Tja, da kann man nur sagen, willkommen im Zeitalter der digitalen Zombie-Armee. Es gibt auch noch eine etwas erfreulichere Nachricht, die präsentieren wir Ihnen auf unserer Webseite. Da finden Sie nämlich das Breitband-Meme der Woche. Vielen Dank, Theresa, das waren die Medien und Meinung.
Thank you.
Instrumentales mit Beats. Passage von Bureaucratic war das und das Album Replaced, das erschien vor kurzem auf der Musikplattform Bandcamp. Links gibt's wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Wenn wir uns heute mal diesen verrückten, vernetzten Alltag anschauen oder auch die Geräte wie Smartphones und Datenbrillen, dann erinnert das in gewisser Weise alles an Ideen und Erzählungen, wie wir sie früher in Science Fiction präsentiert bekamen. Also Smartphones wurden ja schon vor Jahrzehnten erträumt bei Star Trek. Das Internet und seine Auswirkungen wurde auch schon in Romanen wie Neuromancer oder Snow Crash vorhergesagt, wohlgemerkt schon in den 80er und 90ern.
In die Zukunft schauen und genau sowas voraussehen, also aktuelle technische und soziale Entwicklungen kommentieren und vorausschauen, das macht gute Science-Fiction aus und genau dafür steht die britische Erfolgsserie Black Mirror. Im Gegensatz zu Star Trek schaut Black Mirror aber nur wenige Jahre in die Zukunft und ist eben tatsächlich sogar mit diesen Vorhersagen erschreckend genau.
Genau, und das hat die Serie zu einem populären Phänomen im Netz gemacht. Die neueste Staffel startet jetzt beim US-Streaming-Anbieter Netflix und unser Kollege Jochen Dreyer, der hat es schon gesehen. Hallo Jochen.
Hallo.
Warum hat Black Mirror eigentlich mit dieser Alltagsnähe denn so viel Wucht erzeugt? Denn oft liest man ja in Kommentaren zu neuen Technologien so, das ist ja wie bei Black Mirror heute alles.
Ja, also man muss dieses besondere Gespür für gesellschaftliche Einflüsse der Autoren erklären. Und da bleiben wir vielleicht kurz bei so einem Beispiel, ganz einfach ein alltäglichen Beispiel, Eifersucht und Fremdgehen. Und eine Episode aus der ersten Staffel, die spielt in einer Welt, in der alles immer aufgezeichnet wird. Also alles, was man sieht und erlebt über ein Implantat im Auge. Und das kann man dann auch wieder wie ein Film extern abspielen. Und natürlich kann man Stellen auch löschen, aber was löscht man dann? Hat man da etwas zu verstecken? Was, wenn Eifersucht aufkommt und man gefragt wird, dann spiel doch mal ab, was du da gemacht hast zu genau der Zeit. Und natürlich gibt es diese Implantate nicht. Aber es gibt heutzutage halt Google zum Beispiel und Google Smartphones und wenn man all diese Dienste nutzt, ohne sich große Gedanken zu machen, dann kann man zum Beispiel bei Googles My Activity genau sehen, wo man war, was man gemacht hat und die Fotos von dort sehen oder sogar die Audiosuchanfragen nachhören und die werden aufgezeichnet. Also eine Vollaufzeichnung ist gar nicht mehr so weit weg und diese Episode ist von 2011.
So ein Volltreffer hat die zweite Staffel auch mit einer Episode gelandet, die darüber erzählt, wie Tote als Chatbot bzw. als Android wieder zum Leben erweckt werden, gespeist nur aus den Texten und Daten eines Menschen. Und genau so ein Chatbot gibt es ja bereits. Das ist irgendwie gruselig, so dass man eigentlich fast fragen müsste, mit was müssen wir also laut Black Mirror in ein paar Jahren rechnen?
Also die erste Episode der neuen Staffel, die heißt Nosedive und die handelt von einer Welt, in der der persönliche Score das Wichtigste ist. Eine Gesellschaft, in der jeder versucht, fehlerfrei zu sein und ein möglichst hohes soziales Ranking zu haben.
Die Auswertung ihrer Zahlen zeigt einen soliden Popularitätsbogen. Schöner, stärker Trend nach oben. Schauen wir uns doch mal den letzten Tag an. Schon um 20 vor 9 arbeiten sie hart an ihren Social Skills. Wirklich ein wunderschöner Post.
Okay.
Sehen wir uns mal ihren Einflussbereich an. Kurz rauszoomen. Tolle Peripherie. Fremde mögen sie, das ist ein Plus. Gesunder innerer Kreis. 4.5. Ist sicherlich machbar.
Ja, auf 5 von 5 Sternen wie eine Amazon- oder Ebay-Bewertung, das wäre das Höchste. Natürlich haben die meisten Menschen einen Durchschnittsscore, doch alle schauen nach oben zu den hohen Viererstellen. Dort sind die Reichen und Schönen und ein guter Score, der ist dann auch wichtig für Kredite, die Express-Lane am Flughafen oder halt einfach einen guten Job. Und es ist eine gruselig saubere Welt, die da dargestellt wird, in der jeder jeden bewertet und zwar offensichtlich und sofort mit dem Smartphone. Nach einem Kaffeekauf oder nach einer Taxifahrt, es wird immer bewertet. Und der Dreh der Geschichte, den möchte ich jetzt hier nicht verraten, aber vielleicht nur so ein bisschen, dass er zumindest hier nicht ganz so unerwartet war oder so speziell wie bei anderen Black Mirror-Episoden. Trotzdem ist es wirklich sehr gut erzähltes Fernsehen oder Bewegtbild, sage ich mal. Und man fühlt sich erinnert an die vielen schönen Instagram-Bilder, die kuratierten Facebook-Profile. Selbst in der Schule lernt man ja, dass dort bei Bewerbungen hingeschaut wird und man gucken muss, was zeige ich da oder wie zeige ich mich da. Und die Frage ist auch, ab wie vielen Followern bei Twitter bin ich eigentlich ein gut vernetzter Journalist? Also wir scoren uns heute schon selbstständig, bewerten die Online-Persönlichkeit stärker als die Offline. Links oder rechts zwischen 0 oder 5 Sterne. Also ja, da sind wir schon gar nicht so weit entfernt von.
Du hast aber trotzdem gerade erwähnt, dass der Dreh dieser Geschichte jetzt gar nicht so besonders war. Wie ist denn dein Gesamteindruck? Hat die neue Staffel nochmal an Qualität gewonnen oder eher eingebüßt?
Also ich würde sagen, einige der Episoden sind nicht ganz so stark. Es ist auch der erste Mal, dass es 6 sind. Vorher waren es immer nur 3, also eine Staffel aus 3 Filmen. Zum Beispiel Playtest ist eine Episode und das ist eine sehr gute Horrorgeschichte, aber nicht so wirkliche Technologiekritik, wie man das erwartet von Black Mirror. Aber trotzdem eine eben ein sehr guter Horror-Kurzfilm. Außerdem wirkt einiges irgendwie amerikanischer, etwas mehr Action, etwas mehr bekannte Schauspieler, etwas mehr Geld, etwas mehr Sex. Es ist ein bisschen weniger Arthouse-Kino, so ein Hauch mehr Hollywood, nenne ich das mal. Und am besten sind die neuen Episoden dann auch, wenn sie direkt im Hier und Jetzt ansetzen, wie bei Shut Up and Dance, die spielt übrigens auch in England. Dort werden Menschen gezwungen, Dinge zu tun, weil Hacker sonst Geheimnisse von ihnen veröffentlichen würden, also Videos gefilmt von der Webcam, während sie Pornos anschauen und masturbieren beispielsweise.
Das Internet vergisst nie, das wirst du nie los. Das haftet ewig an deinem Namen, ein verdammter Schandfleck. Wenn ich du wäre, würde ich mich aufhängen. Bei der nächsten Gelegenheit, zack, Genickbruch.
Toll auch, wie uns in dieser Episode der Spiegel unserer Technik-Naivität vorgehalten wird. Um vermeintliche, bösartige Software zu entfernen, wird einfach das erstbeste Programm vom Google-Ergebnis installiert. Und dieses Programm zeigt dann einen animierten Besen und dann ist auch wieder alles gut. Natürlich wurde so dann erst der Trojaner installiert.
Zum Schluss trotzdem noch kurz gefragt, weil das klingt so, als sei das auf jeden Fall grundsätzlich eher pessimistisch. Sind die Macher also keine Freunde von Fortschritt oder von neuen Technologien?
Doch, ich glaube, dass sie sehr große Freunde davon sind, aber dass sie das halt auch wirklich sehr stark hinterfragen und immer wieder in diesen schwarzen Spiegel schauen, die unsere Bildschirme halt sind, wenn darauf keine Bilder zu sehen sind. Und ich finde einfach, niemand erzählt so gut solche Zukunftsmärchen, müsste man fast sagen, Science Tales mehr als Science Fiction. Also das machen sie immer noch. Sehr, sehr, sehr gut. Ja.
Vielen Dank, Jochen Dreyer. Mit ihm sprachen wir gerade über die Science-Fiction-Serie Black Mirror. Die neue Staffel kann man bei dem Streaming-Dienst Netflix sehen. Und apropos Zukunft.
Jetzt kommen instrumentale Future Beats. So beschreibt der US-amerikanische Produzent Bonus Point seine Musik. Wir hören den Track Long Exposure hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Auf einer Bühne kann man ja eigentlich heutzutage so ziemlich alles machen. Musik, wie wir auch gerade gehört haben, Theater kann man auch auf einer Bühne machen und man kann auch auf der Bühne programmieren. Seit 2002 schon gibt es das Live-Coding, also in Echtzeit Programmieren auf der Bühne. Da sitzen dann Programmierer, schreiben ihre kryptischen Zeichen in den Computer rein und alles, was sie schreiben, wird auf eine Leinwand hinter ihnen projiziert.
Im kanadischen Hamilton, das ist südlich von Toronto, da traf sich am vergangenen Wochenende 4 Tage lang die Live-Coding-Szene zu ihrer zweiten internationalen Konferenz. Da waren knapp 100 Gäste dabei, die teilnahmen an Diskussionsveranstaltungen, Workshops und Konferenzen. Und Dennis Kastrup, der war für Breitband vor Ort.
Wenn wir einen Gig haben, dann gehen wir auf die Bühne und meistens steht so ein bisschen Quelltext drin, der uns einfach verbindet, dass wir dann auch über das Netzwerk synchronisiert sind. Und dann legen wir einfach los. Oftmals wissen wir ungefähr, in was für einem Kontext wir uns befinden. Also ist es ein Club-Gig, wollen die Leute tanzen, wollen sie Bier trinken oder wollen die für 30 Minuten stillsitzen und zuhören? Und dementsprechend formen wir dann einfach unsere Musik.
Patrick Bourgeat spielt in Deutschlands wohl bekanntester Live-Coding-Band Benoit and the Mandelbrots. Wenn die vier Mitglieder auftreten, sitzen sie vor ihren Laptops, während im Hintergrund die eingetippten Codes als Wörter und Zahlen in verschiedenen Farben über eine Leinwand flimmern. Alles begann 2009 in Karlsruhe im Studiengang Musikkomposition.
Ich habe mit einem Kollegen versucht, mit dem Computer Musik zu machen, und zwar mit Remotes und Game-Controllern und anderen Gadgets, um die Klänge zu steuern. Und das fanden wir dann aber nach einer Weile albern. Und dann war dieses Programmieren des Computers so in seiner puristischen Form einfach sehr attraktiv, weil es wirklich für den Computer eigenes Interface ist, irgendwie anders über Musik zu denken und anders Musik zu machen. Bisschen verkopft und sehr abstrakt, aber im Grunde so, wie Computer funktionieren und auf der Computerebene mehr zu denken, auf der algorithmischen Ebene mehr zu denken.
Die Aussage von Bourgeat ist exemplarisch für alle Live-Coding-Begeisterten. Durch das eigenständige Programmieren ist man unabhängig von Soft- und Hardware, die viel Geld kostet. Die Codierer müssen mit ihren Befehlen nicht auf existierende Sounds zugreifen. Sie kreieren sie einfach selber. So etwas schafft Raum zum Experimentieren. Das zeigt sich auch auf der Konferenz in Hamilton, zum Beispiel bei dem Duo Anne Weinberg und Felipe Ignacio Noriega. Die ausgebildete Pianistin improvisiert bei ihrer Aufführung, während der Mexikaner live codet. Die Zuschauer müssen mit ihren Smartphones mitmachen. Veränderung ist für Live-Coding essentiell. Die Künstler müssen reagieren, um die Musik am Laufen zu halten. Manche Befehle gehen dabei schief, das ist aber kein Problem, sondern Teil der Aufführung. So wie bei Alex McLean. In seiner Heimatstadt Sheffield organisiert der Brite seit ungefähr 4 Jahren sogenannte Algo-Raves, eine Wortkombination aus Algorithmus und Rave. Das Publikum im Club tanzt dabei zu den Codes.
If I'm live coding on stage.
Wenn ich auf der Bühne live programmiere, wird mein Code sehr schnell so kompliziert, dass ich nicht wirklich verstehe, was zwischen dem Code und dem Sound passiert. Ich sehe das nur dann, wenn ich das verändere. Es dreht sich also nicht wirklich darum, den Code ganz zu verstehen. Es geht mehr darum, zuzusehen und zu hören, wie sich etwas entwickelt.
And seeing something develop and enjoying the sound.
Die Codes sind die heimlichen Stars. Bei Auftritten lässt sich das Publikum deshalb eher von dem Geschehen auf der Leinwand als der Musik beeindrucken. Live-Coding bietet auch keine wirklich neuen musikalischen Trends an. Die Sounds sind in der elektronischen Musik bereits bekannt. Die Ideenvielfalt der Präsentationsformen ist aber groß. Shelley Knotts zum Beispiel bildet mit Joanne Armitage das Duo Algobabes.
Man fängt mit einer speziellen Wellenform an. Dann verändert man die Parameter wie Tonlage oder Amplitude. Darauf baut man dann komplexe Sachen wie Filter oder unterschiedliche Klänge auf. Dann hat man verschiedene Muster, melodische und rhythmische. Und aus diesem geschriebenen Code entstehen dann musikalische Strukturen.
Für eine andere Performance haben sich die beiden mit zwei weiteren Frauen auf den Boden gesetzt, mit ihren Tastaturen getippt und eine Geige gespielt, während in England Live-Coder über das Internet Musikbefehle nach Kanada schickten. Live-Coding wird auch in anderen Bereichen benutzt. Es gibt Tanzvorführungen, bei denen die Tänzer Computerbefehle als Vibrationen wahrnehmen. Selbst Satelliten können so gesteuert werden. Besonders beliebt sind Visuals, die oft die Musik untermalen. Meistens sind die benutzten Programmiersprachen unter Open-Source-Lizenzen nutzbar. Die so erstellten Programme also kostenlos und für jede und jeden veränderbar. Damit verbunden ist auch ein politisches Statement. Wir sind unabhängig und offen für alle. Trotzdem. Ohne das Wissen über die Codes fällt der Zugang schwer.
Es ist gefährlich, mit nicht so einfach zugänglichen Praktiken zu arbeiten. Das gilt ganz besonders für das Programmieren und Arbeiten mit Codes. Man könnte sich damit total abschotten. Dann hätte man im Grunde genommen viele weiße Männer, die das machen. Für die Live-Coding-Gemeinschaft ist es deshalb sehr wichtig, um uns herumzuschauen. Wir wollen sehen, wie wir unsere eigenen Barrieren und Strukturen überwinden können, um eine vielfältigere Gruppe zu sein.
Helfen könnte dabei ein Vorschlag, den Politiker ebenfalls immer mehr in Betracht ziehen. Wir müssen anfangen, neben Deutsch und Englisch den Kindern auch Programmiersprachen beizubringen. Dann würde eine ganz neue Generation in den Genuss des Live-Coding kommen.
Dennis Kastrup war für Breitband auf der Live-Coding-Konferenz in Kanada, wo das Programmieren auf die Bühne gebracht wird.
Und von der Coder-Bühne kommen wir nun zur Radiobühne, denn die wird jetzt leider, es ist traurig, unendlich traurig, geräumt für meine sehr geschätzte Kollegin Christine Watti, zumindest was Breitband angeht.
Christine Watti wird weggeräumt.
Christine Watti räumt sich selber weg. Deine letzte Breitband-Sendung heute mit mir, nee, nicht nur mit mir, eigentlich wahrscheinlich traurigerweise vielleicht sogar wirklich deine letzte Breitband-Sendung. Warum, Christine, warum?
Das stimmt, aber das ist nicht so schlimm, wie sich das anhört, und da ich ja nicht Uli Wickert bin, glaube ich, es interessiert auch keine Sau, was ich genau mache. Ich bleibe in diesem Radio, aber wir als Moderationspaar trennen uns quasi. Und nebenbei habe ich schon geguckt, falls ich mal Zeit habe, ist mein aktuellster Berufswunsch Auszubildende in der Schäferei. Es gibt eine Wanderschäferei, die im Internet gerade ganz dringend jemanden sucht. Und falls ich in der Zukunft Zeit haben sollte, gehe ich dahin. Aber ansonsten bleibe ich einfach im Radio, nur wir nicht mehr zusammen hier. Ne?
13. Februar 2010, sagt ihr das Datum was?
13.04.
2. Februar 2010.
Das, wenn man das jetzt an dieser Stelle mich so unvorbereitet mit solchen Daten konfrontiert,
kann das... Das war unsere erste gemeinsame Sendung, schon so lange
genau,
her.
Genau, das würde wohl so sein, ja total.
Wie schnell diese Zeit vergeht. Ich habe mir überlegt, eigentlich muss man das ja hier so machen, wie so ein bisschen doch schon wie in den Tagesthemen. Wenn so Star-Moderatoren die Radiobühne verlassen, habe ich mir gedacht, was wäre denn so eine Entsprechung dafür für Breitband? Und ich hoffe jetzt, dass unsere Webredakteurin Nora Gulke zuhört. Die begleitet nämlich das Ganze per Twitter. Normalerweise kriegt man bei dem Tagesthema immer einen riesen Blumenstrauß.
Ja, das stimmt.
Und ich habe einen Emoji-Blumenstrauß jetzt bestellt bei ihr. Vielleicht kommt er ja auch pünktlich zum Abschluss der Sendung noch bei uns an. Und falls sich irgendein Hörer dazu berufen fühlt, auch Emoji-Blumensträuße an @breitband und @chwatti zu twittern, dann wäre das doch sehr schön. Aber ich finde ja auch, dass es bei Emoji-Blumen nicht bleiben sollte. Vielleicht hören ja unsere Kollegen hinter der Scheibe mit. Wir haben ja unsere ganze Breitbandredaktion, hier versammelt. Die sollten jetzt mal alle ins Studio kommen. Das ist zwar dick und vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich finde, die Frau Watti hat das verdient. So, jetzt kommen hier ein paar Leute durch die Scheibe.
Oh nein, das ist jetzt aber wirklich, das ist wirklich so, als wäre ich doch Uli Wickert.
So ein bisschen schon.
Und als wäre es der Abspann, wo dann die Leute kommen jetzt rein und sie bringen irgendwie Blumen mit und so weiter. Das ist aber sehr, sehr schön. Und natürlich schade, dass man das nicht alles direkt singen, aber das ist so.
Wen haben wir hier? Wir haben hier Jana Wuttke, wir haben Markus Richter hier, wir haben Jochen Dreier hier, Jule Eickmann. Und wir sitzen jetzt hier und... müssen uns noch von Christine verabschieden mit einem wunderbaren bunten Blumenstrauß. Und die Musik, die wir jetzt zum Abschluss hören, Christine, das war tatsächlich der erste Song, den ich in einer Sendung präsentiert habe, wo ich zu Gast sein durfte, als du mich mal eingeladen hast, als ich noch gar nicht Radio gemacht habe.
Ehrlich?
Vielleicht kannst du dich daran erinnern.
Natürlich.
Unser Lied quasi. Und da geht es sogar noch um Erinnerungen. Ja? Also noch mehr Pathos geht eigentlich gar nicht zum Abschied.
Das stimmt.
Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, es war eine tolle Zeit für mich, für uns, für Breitband. Und
Christian,
wir werden dich unendlich vermissen.
Hör mal auf. Ich euch auch, aber ich bin ja hier in diesem Radio weiter. Und dann denken wir immer an früher und freuen uns auf alles, was da so kommt in der Schäferei oder wo auch immer. Vielen Dank. Das war jetzt aber wirklich sehr rührend, finde ich.
Das sollte es auch sein. Und ich hoffe, wir haben Sie nicht zu sehr in unsere private Redaktionsleidenschaft hereingezogen, aber vielleicht war es ja auch mal ganz schön für einen Hörer, sowas mitzubekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Postfaktisch, mehr Emotionen, ne? Das haben wir eigentlich, da haben wir den Bogen nochmal geschlossen. Vielen Dank für alles und schönes Wochenende. Und hier waren Christine Watti und
Christian Conradi. Machen Sie es gut.
Bis bald.
Tschüss.
Inside my world, it's an old